Deutschlandfunk.
10 Jahre wurde verhandelt und ab Freitag gelten sie, die neuen Asylregeln der EU.
Für Asylsuchende sollen bald strengere Regeln gelten.
Die Reform sieht vor, dass künftig mehr Asylverfahren an den EU-Außengrenzen stattfinden.
Es geht vor allem darum, die Migration in der EU zu begrenzen.
Am Freitag treten die deutlich verschärften Asylregeln der EU in Kraft.
Ein Solidaritätsmechanismus regelt, welche Staaten entweder mehr Geflüchtete aufnehmen müssen oder finanziell dazu beitragen müssen, andere Länder zu entlasten.
Was passiert jetzt mit Menschen, nachdem sie Europa erreicht haben? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag eine Nachricht genau vor und klären, was sie für Einzelne konkret bedeutet. Es ist Mittwoch, der 10. Juni 2026. Schnellere Entscheidungen, mehr Kontrolle und ein System, das besser funktioniert. Die Reform von GEAS, dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, soll all das ermöglichen. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU sagt Anfang des Jahres im Bundestag:
Wir bringen Ordnung in die Migrationspolitik. In den vergangenen Monaten auf nationaler Ebene und mit der heutigen Entscheidung bringen wir Ordnung in die europäische Migrationspolitik.
Die Reform sei ein nie zuvor erreichter Kompromiss. So steht es auf der Website seines Ministeriums. Manchen geht der aber viel zu weit. Lukas Benner von den Grünen kritisiert, wie Geflüchtete jetzt untergebracht werden dürfen.
Diese neuen Zentren sind de facto Haftanstalten für Schutzsuchende. Damit werden Eingriffe in die Bewegungsfreiheit möglich, die so tiefgreifend sind, dass wir davon überzeugt sind, dass ein Richter sie anordnen müsste und nicht die Behörde.
Eins der Zentren steht auf der griechischen Insel Lesbos. Sie war dort, um sich anzuschauen, wie Geflüchtete bald untergebracht werden könnten.
Ich bin Alice Pesavento. Ich bin Journalistin mit Fokus auf OSINT-Recherchen. Das sind sozusagen investigative Recherchen im Internet. Und ich arbeite seit vielen Jahren zum Thema Migration, journalistisch wie auch wissenschaftlich.
Nimm uns mal mit da in den Osten von Lesbos, wo du recherchiert hast. Wo liegt Vastria, das neue Aufnahmezentrum der Insel?
Das liegt mitten im Wald. Es ist auch gar nicht so einfach, da hinzukommen. Man fährt erstmal kilometerlang über eine Schotterstraße. Es ist sehr staubig. Und als wir auf dieser Erhöhung dann standen, konnten wir auf das halb fertig gebaute Camp runterschauen. Auf diese containerartigen Gebäude, den Zaun. Es sieht sehr gefängnisähnlich, ganz clean aus. Und drumherum sind eben diese vielen, vielen Bäume. Und wir haben uns da dann gefragt, wie kann das sein? Warum baut man ein Flüchtlingslager gerade hier hin? Und wie kann die EU sowas auch noch finanzieren? Und ich muss dazu sagen, dieses Camp ist auch heute immer noch nicht eröffnet.
Warum ist das noch nicht eröffnet?
Also erstmal kann man sich vorstellen, dass es super kompliziert ist, ein Flüchtlingslager mitten in einen Wald zu bauen. Und vor allem, wenn dieses Lager so groß ist wie Vastria. Dort soll nämlich Platz für mehrere tausend Geflüchtete sein. Und es scheint ganz so, als wäre, als sie angefangen haben zu bauen, vieles nicht geklärt gewesen. Aktuell ist zum Beispiel das Problem, dass das Camp noch mit Wasser und Strom versorgt werden muss. Mhm. Und abgesehen von diesem Problem mit dem Bau gibt es noch zwei weitere große Kritikpunkte an Vastria. Einmal in Bezug auf die Auswirkungen auf die Umwelt und in Bezug auf die menschenrechtliche Situation.
Lass uns erstmal kurz auf die Umwelt schauen. Was ist da die Kritik?
Also, Vastria wurde teilweise in ein von der EU festgelegtes Wildschutzgebiet gebaut und es grenzt an ein Naturschutzgebiet. Und das Camp wurde auch, und das ist sehr, sehr wichtig, in einer Gegend gebaut, die extrem waldbrandgefährdet ist. Wir haben auf Lesbos auch Babis Petsikos getroffen. Er ist UN-Sonderexperte für Wälder und Klimawandel und auch Mitarbeiter des Forstamts auf Lesbos. Und er hat auf einer Karte, als wir mit ihm in einem Café saßen und ihn interviewt haben, auf den Ort gezeigt, wo Vastria gebaut wird, und meinte zu uns dann: Also wenn ihr mich fragen würdet, wie man den ganzen Wald auf Lesbos auf einmal runterbrennen könnte, dann würde ich euch sagen, startet das Feuer hier. Mhm. Und das ist ja auch bekannt, dass diese griechischen Inseln extrem anfällig für Waldbrände sind. Und dieses Risiko würde sich natürlich nochmal vervielfachen, wenn in einem dieser Wälder Tausende von Menschen in einem Flüchtlingslager leben. Und das wäre für die eben enorm gefährlich, sollte da mal ein Brand ausbrechen, weil das Camp eben mitten im Wald ist.
Du hast eben gesagt, es gibt Kritik in Sachen Menschenrechte. Das Ziel der EU ist ja, dass die neuen Zentren geordneter sein sollen und eigentlich sicherer. Aber KritikerInnen sprechen von mehr Abschottung. Was war denn dein Eindruck bei der Recherche?
Diese Closed Controlled Access Centers, wie Vastria 1 ist, die gibt es vor allem auf den verschiedenen griechischen Inseln, beziehungsweise soll es geben. Vastria ist, wie gesagt, nicht eröffnet. Aber es gibt auf anderen griechischen Inseln wie Samos und Kos zum Beispiel CCACs, die eröffnet sind. Und Ziel dieser Camps ist es erstmal, dass alle ankommenden Asylsuchenden registriert werden und ihre Verfahren schneller durchgeführt werden. Das heißt, diese Camps sind für den kompletten Asylprozess verantwortlich. Und wenn man Migrationsforscher fragt, sagen die, dass diese Verfahren vor allem darauf ausgelegt sind, möglichst viele Menschen abzuschieben. Mhm. Aber wenn man EU-Vertreter in der Vergangenheit über diese CCACs sprechen hat hören, dann wurden oft menschenwürdige Bedingungen versprochen, die es da geben soll. Auch wurde Sicherheit versprochen. Das Interessante ist, dass die EU-Grundrechteagentur selber schon vor dem Bau dieser CCACs davor gewarnt hat, dass diese Camps nicht wie Gefängnisse aussehen sollten, weil das vulnerable Personen eben erneut traumatisieren könnte. Mhm. Aber daran haben sich die EU und Griechenland offenbar nicht gehalten.
Ja, ich habe mich gefragt, wie diese Orte für die Camps denn eigentlich ausgesucht werden, weil jetzt sprichst du von so einem wirklich sehr abgelegenen Ort und einem Camp, was aussieht wie ein Hochsicherheitsgefängnis. Warum entscheidet man das so, wenn es so umstritten ist?
Man weiß nicht, anhand welcher Kriterien sie das ausgewählt haben, weil wenn man da mal steht und auf dieses Camp runterblickt, ist es halt wirklich mitten im Wald. Und ich weiß nicht, wer da stehen kann und sagen kann, ja, hier sollten wir ein Flüchtlingslager hinbauen. Aber es scheint so, also wenn man mit verschiedenen Aktivisten, Migrationsforschern und so weiter, auch selbst Politikern spricht, sagen viele, dass diese isolierte Lage eben strategisch gewählt wurde, so aus dem Augen, aus dem Sinn mäßig. Der Migrationsminister, der damalige, hat auch mal gesagt, dass ja dann gut für die Wirtschaft von Lesbos wäre und für den Tourismus, wenn man die Geflüchteten nicht mehr so sieht.
Welche Probleme bringt das denn für Geflüchtete mit sich, wenn dieses Lager so weit außerhalb liegt?
Also dieser Ort bringt große Probleme für Geflüchtete mit. Nur als Beispiel, im aktuellen Camp Mavrovouni auf Lesbos ist es so, dass der ordentliche Betrieb des Camps sozusagen eigentlich nur mit Hilfe von über 30 NGOs aufrechterhalten werden kann. Die geben dort Kleidung aus, sie stellen Waschmaschinen, sie leisten Rechtsberatung und so weiter. Und diese NGOs befinden sich größtenteils im Camp selber oder zumindest in unmittelbarer Nähe. Das heißt, Geflüchtete können sich diese Hilfe sehr einfach holen und darauf zugreifen. Aber in Vastria wird das so nicht möglich sein. Das haben uns NGO-Vertreterinnen damals, als wir vor Ort waren, gesagt. Sie haben gesagt, sie können das gar nicht leisten, wenn Vastria eröffnet werden sollte, dass ihre Mitarbeiter jeden Tag so weit dorthin fahren. Es ist auch gar nicht klar, ob sie überhaupt im Camp arbeiten dürften. Und das würde bedeuten, dass die Geflüchteten, die ja in Vastria ohnehin schon mitten im Nirgendwo sind, dass sie noch isolierter sein würden.
Die neuen Aufnahmezentren, die sind also umstritten. Ein zweites Moria will die EU aber auch nicht. Das Lager auf Lesbos war ja für knapp 3000 Leute ausgelegt. Zeitweise haben dort fast 20.000 Geflüchtete gelebt unter katastrophalen Bedingungen. 2020 ist das Lager ausgebrannt. Für viele war spätestens zu dem Zeitpunkt klar, es muss sich etwas ändern. Sie hat zu den neuen Asylregeln recherchiert.
Ich bin Chiara Cesaro-Tadek, ich bin freie Investigativ- und Datenjournalistin und mit Alice habe ich mich in unserer Recherche vor allem auf die GEAS-Reform konzentriert und mich so ein bisschen gefragt, wie viel davon wurde bis zum Stichtag am 12. Juni überhaupt umgesetzt. Und um das herauszufinden, habe ich sehr, sehr viele Dokumente gelesen und mit EU-Politikerinnen gesprochen.
Chiara, gucken wir uns an, warum Europa entschieden hat, sein Asylsystem so grundlegend umzubauen. Was hat bisher nicht funktioniert?
Die europäische Asylpolitik war ganz, ganz lange durch das sogenannte Dublin-System geprägt. Heißt, es gilt das Ersteinreiseprinzip. Das Land, in dem ein Schutzsuchender zuallererst den europäischen Boden betritt, ist allein für das gesamte Asylverfahren zuständig. Und dann kam aber 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise, in der das ganze System in allen europäischen Ländern fast kollabiert ist. Wir haben das in Deutschland gemerkt, aber an den Außengrenzen war das nochmal viel, viel stärker. Und darum hat man schon 2016 versucht, das europäische Asylsystem zu reformieren. Der eigentliche Wendepunkt kam aber, als Moria im September 2020 abgebrannt ist. Und nur wenige Tage nach dem Brand hat die EU dann einen neuen Entwurf vorgestellt, der die europäische Migrationspolitik komplett grundlegend reformieren sollte.
Und daraus ist dann die neue GIAS-Reform entstanden.
Ja, ganz genau.
Dann lass es uns mal versuchen, einfach zu erklären, was genau soll verändert werden.
Und wenn man es ganz kurz zusammenfasst, ist das Ziel, die Schutzsuchenden und die damit verbundenen Lasten künftig ausgewogener auf die unterschiedlichen EU-Staaten zu verteilen. Und dabei sollen die Asylverfahren schneller und auch effizienter werden.
Was verändert das denn konkret für die Menschen, die in Europa ankommen?
Früher war es so, wenn eine geflüchtete Person den europäischen Boden betreten hat und das Wort Asyl gesagt hat, hatte sie das Recht, einen Asylantrag zu stellen, der dann in einem ganz normalen Verfahren sozusagen oder regulären Verfahren geprüft wird. Und genau das soll sich jetzt ändern. Jede Person, die die EU-Außengrenze erreicht, die muss ein verpflichtendes Pre-Entry-Screening durchlaufen. Und anhand dieses Screenings wird dann eine Entscheidung getroffen. Entweder darf die Person einen normalen Asylantrag stellen, in Anführungszeichen, oder aber sie wird in so ein restriktives Grenzverfahren geschleust. Das passiert zum Beispiel, wenn eine Person keine Identitätsdokumente vorlegen kann. Und das Ziel von diesem Grenzverfahren ist es, dass Asylanträge schnell bearbeitet werden und man kann sogar sagen, dass sie ja häufig abgelehnt werden sollen. Dafür wendet die EU bestimmte Metakriterien an, zum Beispiel die Anerkennungsquote eines Herkunftslands. Also wenn die Anerkennungsquote unter 20% ist, kann man davon ausgehen, dass die Leute abgelehnt werden in diesem Grenzverfahren. Und das Problem dabei ist aber, dass das persönliche Schicksal der Person gar nicht mehr richtig geprüft wird, weil man eben nur auf Basis dieser Metakriterien entscheidet.
Das müssen wir vielleicht noch kurz dazu sagen. Diese Anerkennungsquote, die bedeutet ja, die EU guckt, wie viele Leute aus einem bestimmten Fluchtland haben einen Asylantrag gestellt und in wie vielen Fällen hatte der überhaupt Erfolg. Und sind die Chancen da niedrig, dann bekommen Geflüchtete aus dem Land ein schnelles Asylverfahren an der EU-Außengrenze. Diese Neuerung, die ist ja ganz schön umstritten, ne?
Ich würde sagen, diese ganze GIAS-Reform ist sehr, sehr stark umstritten gewesen, auch schon 2024, als sie verabschiedet wurde. Und Befürworter sagen einmal, dass durch diese klaren Verfahren, die festen Fristen und diese ganzen einheitlichen Regeln, über die wir gerade gesprochen haben, die Asylverfahren einfach schneller und effizienter werden sollen und dass es sozusagen nicht mehr so einen Stau an den Grenzen gibt. Und mit dieser GIAS-Reform soll auch das Eurodac-System ausgebaut werden. Das ist so eine zentrale EU-Datenbank, in der biometrische Daten und weitere Informationen über die Asylsuchenden gespeichert werden. Der Vorteil davon könnte sein, dass Personen leichter identifiziert werden und Mehrfachanträge vermieden werden können. Mhm. Also 2015 zum Beispiel war es so, dass Leute in Griechenland einen Antrag gestellt haben und wenn das nicht funktioniert hat, dann sind sie weiter nach Deutschland und haben da zum Beispiel nochmal einen Antrag gestellt. Wenn das nicht mehr passiert, dann haben natürlich die ganzen Behörden in den jeweiligen Ländern viel, viel weniger Arbeit.
So, du hast eben aber auch schon gesagt, dass es sehr viel Kritik daran gibt und es so ein bisschen die Frage auch gestellt wird, ob jetzt die schnellen Entscheidungen und Kontrollen wirklich dann am Ende das erreichen, was sie sollen. Lass uns darüber sprechen, was genau wird kritisiert jetzt an dem neuen System?
Wer jetzt ankommt, der ist zwar physisch in der EU, aber man tut ihm rechtlich so, als wäre die Person noch gar nicht eingereist. Und mit der Begründung wird ihr dann das Recht auf dieses ganz normale Asylverfahren, das ja früher der Standard war, verwehrt, weil man eben diese ganzen Screening-Verfahren davor macht sozusagen. Viele Kritiker und Kritikerinnen sagen, dass es dadurch zu einer Normalisierung der Haft kommt. Also alle Leute, die in diesem Grenzverfahren sind, in diesem schnellen, die sind in haftähnlichen Bedingungen untergebracht. Und hinzu kommt noch ein bisschen anderer Punkt. Und zwar, die GIAS-Reform sollte eigentlich am 12. Juni in Kraft treten. Aber es ist auch klar, dass viele Mitgliedstaaten ja mit der Umsetzung erheblich hinterherhängen.
Was heißt das?
Also wir haben ja gerade über diese biometrische Datenbank gesprochen, Eurodac. Und 16 der insgesamt 27 Mitgliedstaaten haben zum Beispiel immer noch Probleme bei der Beschaffung der notwendigen Hardware.
Was heißt das alles für die Geflüchteten?
Also der letzte Kommissionsbericht macht deutlich, dass viele Mitgliedstaaten die notwendigen Kapazitäten für diese Grenzverfahren, für diese neuen Lager etc. noch gar nicht rechtzeitig fertigstellen können. Und darum können wir eigentlich damit rechnen, dass Geflüchtete zuallererst unter schlechten Unterbringungsstandards ja, untergebracht werden oder damit rechnen müssen. Und was die Kommission auch stark kritisiert, ist, dass es gerade noch viel zu wenig Schutz von unbegleiteten Minderjährigen gibt.
Mhm. Wo kommen denn eigentlich die Geflüchteten dann jetzt hin? Also weil wenn Zentren wie das, was ihr euch auf Lesbos angeguckt habt, noch überhaupt nicht geöffnet sind?
Das Problem, was Politikerinnen und auch wir Journalistinnen haben, ist tatsächlich, dass die Informationen sehr schlecht einsehbar sind. Also vor einigen Monaten mussten alle Mitgliedstaaten sogenannte nationale Pläne veröffentlichen, in denen niedergeschrieben ist, wie konkret sie das in ihren jeweiligen Ländern umsetzen wollen. Diese Pläne unterliegen aber keiner Veröffentlichungspflicht. Das heißt, wenn wir jetzt als Journalistinnen fragen, wie genau sieht das eigentlich in Griechenland aus, bekommen wir keine Informationen, weil diese nationalen Pläne unter Verschluss sind. Und das macht so eine konkrete Einschätzung super schwierig.
Chiara sagt also, obwohl die GEAS-Reform am Freitag in Kraft tritt, ist die Umsetzung an vielen Stellen noch unklar. Manche Zentren wie Vastria auf Lesbos sind noch nicht eröffnet. Fakt ist, die EU schlägt in der Migrationspolitik einen neuen, ziemlich umstrittenen Kurs ein. Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Justus Wolters, Jan Dahlmann, Andi Fulford und ich, Ilka Knigge. Die Recherchen von Chiara und Alice sind mit einem Stipendium von Netzwerk Recherche gefördert worden. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.